Mit meiner Predigt starte, möchte ich uns gerne nochmal gemeinsam zum Gebet ermutigen. Das wäre jetzt vielleicht mein Zeugnis geworden, aber es ist letztlich kein Zeugnis, sondern ich glaube, an der Zeit oder gerade jetzt ein Ruf für uns als Gemeinde zu beten. Vielleicht habt ihr alle die Situation mitbekommen in Afghanistan und was da abgeht, und es ist einfach erschreckend zu sehen, was die Taliban machen, zu sehen, zu lesen von Untergrundpastoren, dass die Häuser markiert werden müssen mit einem X, und wer das, wenn man Kinder hat, die ab 12 Jahre, also die Jungfrauen sind, oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, muss man sein Haus sozusagen markieren. Wenn man das nicht macht, und die Taliban kriegen das mit, dann werden alle umgebracht. Also man ist da wirklich in so einem Zwiespalt, was da gerade abgeht in diesem Land. Vielleicht habt ihr auch Videos gesehen, die so in Social Media kursieren, wie Menschen geteert werden, wie Menschen hingerichtet werden. Und das geht schon so denen so, die auch Moslems sind. Aber wie viel mehr geht es unseren Geschwistern, die dort in Afghanistan leben. Und ich denke, es ist für uns als Gemeinde wichtig, dass wir jetzt, bevor ich predige, einfach nochmal gemeinsam aufstehen und uns eins machen, für unsere Geschwister in Afghanistan zu beten. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach aufstehen und ich bete für uns. Und dann gehe ich rein in die Predigt. Vater, du siehst, was in Afghanistan los ist. Du siehst diese Tyrannei der Taliban. Du siehst, was dort alles auch an Korruption los ist, auch unter den Politikern wahrscheinlich, auch im Militär. Wir wissen das alles nicht. Es ist einfach nur so verwunderlich, wie schnell das ging und wie einfach. Und wir bringen dir zuallererst unsere Geschwister in diesem Land. Herr, es ist unvorstellbar, was sie erleben müssen, in was für einer Drucksituation, in was für einer Angstsituation sie leben, Herr. Und dennoch hört man immer wieder ermutigende Zeugnisse, dass sie wissen, trotz all dieser Leiden, trotz all dieser Angst, dass sie wissen, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du selbst die Taliban gebrauchen kannst, um zu deinen Zwecken zu kommen. Und Vater, wir wollen zuallererst bitten für unsere Geschwister, dass egal was passiert, du ihren Glauben stärkst, dass sie nicht dir absagen, dass sie nicht Nein sagen, sondern dass sie sagen, wir glauben an Jesus Christus und er ist der Herr über Leben und Tod. Du bist der Einzige, der Leben nehmen kann. Du bist der Einzige, der Leben gibt. Und wir bitten dich, dass du ihnen diesen Glauben in ihren Herz gibst, diese feste Zuversicht, dass egal, ob sie leben oder sterben, sie in deiner Hand sind. Und wir möchten dich aber auch bitten für Bewahrung, Herr, dass wenn sie sich treffen und Gottesdienste feiern, dass du Schutz gibst vor den Angriffen der Taliban, so dass dein Name geehrt wird, dass sie sich einander bestärken können in deinem Wort, im Gebet, in prophetischen Worten, Herr. Danke, Jesus, dass dir das Leid dort nicht egal ist, dass du das genau siehst, was dort passiert, und dass du Rechenschaft fordern wirst von jedem Einzelnen, der unschuldige Menschen oder der Frauen und Kinder so behandelt und missbraucht, Herr. Du hast klare Warnungen ausgesprochen und ich bitte dich, dass du auch übernatürliche Begegnungen den Menschen in der Taliban bringst, dass sie umgekrempelt werden, dass du ihnen ein neues Herz gibst, dass wir Saulus von Tarsus Bekehrungen erleben, vom Saulus zum Paulus, Herr. Dir ist das alles möglich und in deinem Namen beten wir, weil wir sind ohnmächtig, wir wissen keine Antwort darauf, aber du hast Antworten und du hast Pläne und dafür preisen wir dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Danke euch. Vor knapp einem Jahr habe ich mit meiner Predigtreihe mittlerweile schon begonnen, die große Überschrift Gott erkennen trägt. Und ich könnte die noch lange fortsetzen, aber ich möchte hier heute einen Schlusspunkt setzen und eine letzte Predigt dazu halten. Und das letztliche Ziel von dieser Predigt ist es nicht, euch nur mehr Wissen zu geben und da so ist Gott und so ist Gott, sondern in euch am Eifer zu erwecken, ihn kennenzulernen, ein Eifer zu erwecken, ins Gebet zu gehen und vor ihn zu kommen, in seinem Wort zu lesen und ihn zu erkennen. Und heute möchte ich euch gerne nochmal vor Augen halten, warum es so wichtig ist, dass wir Erkenntnis Gottes brauchen. Und die These, die meine ganze Predigtreihe durchzieht, ist, dass, habe sie schon oft gesagt, dass du und ich, wir unterschiedliche Leben führen. Der eine hat augenscheinlich mehr Erfolg als der eine erlebt mehr Leid als der andere, aber hinter jedem Leben steht ein und derselbe Gott. Und dieser Gott verändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir wissen, wer derjenige ist, der unser Leben in den Händen hält, dann können wir auch in den Lebensstürmen eine Ruhe, einen Frieden haben, auch wenn wir nicht alles verstehen, aber wir wissen, dass da ein guter Vater dahinter steht. Und deswegen ist Erkenntnis Gottes so wichtig. Und ich glaube, genau das ist es auch, was auch gerade Menschen in Afghanistan erleben, zu wissen, es ist schlimm, was hier passiert, aber Gott hat es in der Hand. Ich habe eine Geschichte gelesen, wie sie gesagt haben, ja, Gott hat auch Nebukadnezar gebraucht, ein Mann, der gotteslästerlich ohne Ende war, und Gott hat ihn gebraucht, um seine Pläne zu verführen. Und auch heute will Gott noch Dinge tun, die für uns unvorstellbar sind, und wer weiß, was er tun wird in Afghanistan. Mein Predigttitel heute heißt Freude in Gott. Ich habe meine Predigt damals begonnen mit Ruhen in Gott, diese Predigtreihe, und heute ende ich mit Freude in Gott, weil genau diese zwei Themen es sind, die für mich zu einem Herzensthema geworden sind und wo ich einfach eine Begeisterung habe und euch mitgeben möchte. Und ich möchte euch aber vorab, bevor ich reingehe in meine drei Punkte, euch sagen, was ich mit dieser Predigt nicht aussagen möchte, weil ich weiß, und wenn das dann auch im Internet gestreamt wird, dann kommen Leute, ja, der predigt ja so und so und der glaubt ja gar nicht daran und so weiter. Und weil man gar nicht die Zeit hat, alles im Detail zu erklären, will ich kurz sagen, was ich nicht mit der Predigt meine. Ich meine zum einen nicht mit der Predigt, dass Selbstverleugnung nicht mehr nötig wäre. Selbstverleugnung ist ein essentieller Bestandteil unseres Christenlebens. Ich sage auch nicht, dass Gehorsam nicht wichtig ist, wenn ich heute über das Thema predige. Ich sage auch nicht, dass ich glaube, dass es ein Wohlstandsevangelium gibt. Ich finde das absolut grausam, dieses Wohlstandsevangelium, und ich bin kein Anhänger davon. Es gibt Leid und es wird immer Leid geben, solange diese Erde sich dreht. Und wir sehen es auch gerade wieder in Afghanistan. Und ich bin auch kein Verfechter davon, dass wir Happy-Clappy-Christen sind, die ganze Zeit strahlend durch die Gegend laufen, sondern dass, wenn ich über Freude rede, da etwas anderes, etwas viel tiefergehendes ist als dieses äußerliche Happy-Clappy sein und gar nicht die Realität sehen und alles irgendwie sich schönreden, sondern in der Realität leben und Freude haben. Daran glaube ich. Und ich habe meine Predigt gegliedert in drei Punkte. Erstens das Problem. Ja. Kann ich das danach machen? Also Jesus hat gesagt, nehme dein Kreuz auf dich täglich und folge mir nach. Und Selbstverleugnung bedeutet, dass ich meinen Willen, meine Wünsche unterordne unter Jesus Christus, weil ich selber nicht genau weiß, was richtig ist, aber Jesus weiß es. Und Jesus hat gesagt, wenn wir das tun, werden wir das Leben finden. So, das ist Selbstverleugnung für die Frage nicht gehört haben, am Livestream in einer ganz kurzen Art und Weise erklärt. Aber wir haben dafür über ganz viele Predigten gehalten, also wen das interessiert, der kann bei YouTube, vor allen Dingen David, kann da sehr viel drüber erzählen. Also erstens das Problem, zweitens die Lösung und drittens ein kurzer Punkt, die Zukunft. Erstens das Problem, das Thema ist ja Freude in Gott. Das Problem, warum Christen kraftlos, warum Christen freudlos sind. Wir Menschen, wir haben alle eine Sache gemeinsam. Alle, die wir hier in dem Raum sitzen, alle 8 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben, haben eine Sache gemeinsam. Alle von uns streben nach Erfüllung. Alle von uns streben nach Glück und nach Freude. Du wirst keinen normal denkenden Menschen finden, der sagt, nö, das brauche ich nicht. Erfüllung oder Glück oder Freude. Also Glück meine ich nicht irgendwie Zufallsprodukte, sondern einfach ein Glück, ein Fröhlichsein in meinem Leben. Du wirst keinen Menschen finden, der das nicht möchte. Aber was ist das Problem, was, ich rede jetzt vor allen Dingen zu uns Christen, was wir häufig haben? Wir sind häufig nicht ehrlich darüber, dass wir dieses Bedürfnis, diesen Drang haben, glücklich zu sein. Vielleicht geht es dir so, dass du häufig nicht so ehrlich bist, dass du dieses Verlangen hast, denn häufig denken wir irgendwie, wenn wir von Erfüllung oder von Glück oder von Freude reden, dass das irgendwie nicht zur Nachfolge von Jesus dazugehört, weil es ja eben um Selbstverleugnung geht, weil von Leid die Rede ist und von all diesen Dingen, die auch die Bibel spricht. Ja, ich bin schon vielen Christen begegnet, die das wahrscheinlich nicht so sagen würden, und ich hätte mich früher auch nicht so bezeichnet, dass ich im christlichen Glauben mein Glück und meine Erfüllung finde, sondern dass es eher ein Weg war, um in den Himmel zu kommen, aber mein Glück und meine Erfüllung habe ich in anderen Dingen gesucht. Dieses ganze Thema spielt auch rein, Dinge zu genießen. Ja, dieser Name Genuss fällt sehr selten unter Christen. Irgendwie verbinden wir damit, ja, wir können doch nicht genießen, so, wir müssen da Jesus nachfolgen und das ist alles so schwer, Gebote halten und all diese Dinge. Vielleicht kennst du diese Gedanken. Das Problem ist aber, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir alle einen Drang haben, glücklich zu sein, Freude zu empfinden, zu genießen, weil er selber all diese Dinge in sich selbst trägt. Ja, er hat die Sonne gemacht, er hat gestern wieder einen Sonnenuntergang gesehen, durch die Natur gegangen. Wenn Gott kein Genießer wäre, hätte er das nicht gemacht. Da hätte er alles schwarz-weiß machen können oder sonst was. Und wir Menschen haben aber die Fähigkeit zu genießen. Ja, wenn du mit einem Hund am Strand sitzt, wird den der Sonnenuntergang nicht wirklich interessieren. Aber wir Menschen, wir denken, wow, krass. So, wir haben eine Faszination in uns. Wir haben etwas, einen Drang nach Genuss, nach Freude, nach Glücklichsein. Und das Problem ist aber, dass wir das häufig negieren oder vielleicht auch häufig denken, dass wir das, so ging es mir zumindest persönlich lange Zeit so, dass wir das eben nicht in der Nachfolge finden. Und dass wir früher oder später, weil wir so geschaffen sind, glücklich zu sein, Freude zu empfinden, diese Dinge in anderen, also diese Erfüllung in anderen Dingen suchen. Die Bibel nennt das ganz einfach Sünde, wenn wir etwas an Gottes Stelle setzen. Ja, eigentlich immer, wenn wir sündigen, brechen wir das erste Gebot. Die Bibel sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn ich sündige, sage ich damit, es gibt etwas anderes, was mich mehr erfüllen kann in diesem Moment, als es Gott tun kann. Und damit ist es letztlich an diesem Punkt mein Gott geworden. Und ich sage euch aber, das Problem liegt nicht, dass wir Wünsche haben, glücklich zu sein, sondern das Problem liegt in den Objekten, die wir uns eben suchen, um Glück zu erfahren. Und vielleicht geht es dir so, vielleicht hast du lange dein Christenleben so gelebt oder vielleicht lebst du auch noch dein Christenleben so, dass du eigentlich Jesus mehr aus einer Pflicht nachfolgst. Dass du gar nicht die Erwartungs-, die Grundhaltung hast, dass Nachfolge etwas ist, was dich durch und durch erfüllen kann, was deinem Leben durch und durch Glück, Friede, Freude geben kann. Und dass du denkst, ja, ich muss ja jetzt Bibel lesen, ich muss ja jetzt beten, ich muss ja jetzt das Evangelium verkündigen und so weiter, die Liste ist lang. So dass unser Nachfolge eigentlich nur noch eine Pflichterfüllung ist. Aber ich kann euch versprechen, wenn wir mit dieser Herzenshaltung Nachfolge leben, ich muss das tun. Wie gesagt, Gehorsam schließe ich nicht aus, aber früher oder später werden wir in die Sündenfalle tappen. Weil wir uns danach sehnen, nach etwas, was uns glücklich macht, nach etwas, was uns erfüllt. Und die Sünde ist so verlockend. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Sünde verlockend ist und dass es nicht etwas ist, was abstoßend ist, sondern in unserem alten Menschen ist da etwas, eine Begierde nach Sünde, nach etwas, was uns kurzweilige Befriedigung schickt. Wie auch immer die aussieht, ganz unterschiedlich. Aber ich kann euch eins versprechen, und das ist es letztlich, worauf ich hinaus will, dass Gott unseren Mangel vollkommen ausfüllen möchte. Er möchte uns Erfüllung, Freude und Glück geben. Aber wir denken häufig, dass er das nicht auf dem Kasten hat oder dass das nicht mit Nachfolge zu tun hat. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis. Ich habe das auch schon mal erwähnt, aber ich finde das so gut bei dem Thema, weil er das so gut durchschaut hat. Und er redet jetzt gleich von den, in einem Teil von den Stoikern. Das waren letztlich eine philosophische Bewegung, die gesagt hat, ja, so ein Streben nach, ein leidenschaftliches Streben nach Freude oder nach Glück ist nichts Gutes. Und er schreibt, bei den meisten modernen Menschen steckt die Vorstellung im Unterbewusstsein, es sei schlecht, sich etwas Gutes zu wünschen und auf den Genuss zu hoffen. Ich behaupte jedoch, dass sich diese Idee über Kant, Immanuel Kant und die Stoiker eingeschlichen hat und nicht zum christlichen Glauben gehört. Wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend der an den Evangelien verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und das ist letztlich das Problem von Christen, das ist letztlich das Problem von der Welt, dass sie sich mit Sünde zufrieden geben. Und ja, mein Leben läuft ganz gut, aber dass es eigentlich viel mehr gibt, eine viel größere Freude, und die liegt in Gott, das wir im zweiten Punkt noch hören werden. So, unser Fehler liegt nicht in der Intensität unseres Verlangens nach Freude und nach Glück und nach Erfüllung, sondern in der Schwäche unseres Verlangens. Wir geben uns viel zu leicht zufrieden. Gott will uns viel mehr geben. Unsere Herzen wurden für Faszination, für Freude, für Glück und all diese Dinge geschaffen, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und wie wir schon gehört haben, ist das in Gottes Wesen verankert. Schönheit, Faszination, Freude, Glück. Und letztlich gibt es auch eine Bibelstelle in Jeremia 2, 13, eine ganz bekannte, die das auch nochmal gut auf den Punkt bringt, was eigentlich das Problem der Menschen ist, was das Problem einer kraftlosen Kirche ist. Und der Prophet Jeremia schreibt dort, also er zitiert Gott, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Zwei Dinge haben wir oder verbocken wir sehr häufig. Wir haben Gott verlassen, der doch alles hat, der die lebendige Quelle ist, und wir haben an anderen Stellen gesucht, um diesen Mangel, dieses Verlangen, was wir ja alle haben, weil wir so geschaffen sind, es zu finden. Aber es ist alles löchrig und es ist alles Müll in den Augen Gottes. Aber ich kann euch eins versprechen aus meinem persönlichen Leben heraus, dass wir nur der Sünde widerstehen werden, wenn wir eine größere Freude in Gott finden. Wir werden nicht allein der Sünde widerstehen, vielleicht eine Zeit lang, aber innerlich, also eine Zeit lang werden wir widerstehen, wenn wir im Gehorsam und ich muss das machen, aber innerlich sind wir trotzdem gefangen von dieser Lust nach Sünde. Aber Gott will uns Freude geben, die über die Sünde hinausgeht, und er kann sie uns geben. Und dahin müssen wir kommen, dass wir wissen, dass er das geben kann und geben will. Und um das kurz euch nochmal bildlich vor Augen zu malen, habe ich euch mal ein Beispiel aus der griechischen Mythologie mitgebracht. Also ich will jetzt hier überhaupt nicht griechische Mythologie hypen und sagen, oh, das ist was Gutes, das müsst ihr unbedingt lesen. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich ja, das ist ein super Bild, um sich das immer vor Augen zu malen, was es heißt, fasziniert von Gott zu sein und welchen Unterschied das macht im Umgang mit der Sünde. Also ihr kennt sicherlich wahrscheinlich alle Odysseus, ein bekannter Typ aus der griechischen Mythologie, ein Seefahrer, trojanisches Pferd und sowas, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wurde von Hollywood öfters verfilmt. Und in der Geschichte geht es darum, dass die auf dem Meer fahren und dass sie an einer Insel vorbeifahren, wo sogenannte Sirenen leben. Das Besondere an den Sirenen ist, dass sie unwiderstehliche, verführerische Gesänge haben und dass sie letztlich mit ihrem Gesang die Seefahrer anlocken an diese Felsen und die Schiffe, bevor sie in der Nähe der Insel sind, an unterirdischen Felsen zerbrechen und dann so dämonische Kannibalen kommen und die Seefahrer auffressen. Das ist ein wunderbares Bild für die Sünde, denn sie verspricht uns etwas und führt letztlich ins Verderben. Und auch Odysseus fährt mit seiner Crew dort vorbei und sagt, er ist ja, wird da intelligent dargestellt, wir lassen uns da nicht drauf ein, wir werden da nicht widerstehen können. Also befiehlt er seinen Seefahrern, seinen Mitfahrern, dass sie sich Wachs in die Ohren stecken, dass sie die Gesänge nicht hören. Er selbst sagt aber, ich will es unbedingt hören. Deswegen bindet mich an einem Schiffsmast fest und reagiert nicht drauf, wenn ich durchdrehe oder sowas, sondern fahrt einfach weiter. Aber ich will diese Sirenengesänge hören. Und dann fahren sie dort vorbei und letztlich passiert genau das. Er dreht durch, er ist am Pfahl gefesselt, aber er gibt nicht nach, weil er nicht kann. Aber wäre er nicht an diesen Mast gebunden, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, hätte er nachgegeben. Innerlich, in seinem Herzen, war er komplett betört von den Gesängen. Auch wenn er äußerlich nicht Ja sagte zu der Sünde. Aber sein Nein war nicht die Frucht einer spontanen Abscheu, sondern das Produkt einer äußerlichen Fessel. Und ich glaube, so geht es vielen Christen und auch so ging es mir lange Zeit so. Unser Herzen lechzen nach den vorübergehenden Vergnügungen der Sünde. Und jedes Nein zur Sünde ist immer ein absoluter Kampf und ein Krampf. Und da ist keine Freude dahinter, dass ich Nein sage, sondern es ist übelst schwer und oh. Und das Problem ist, weil unser Herzen meistens, viele kommen auch aus christlichen Elternhäusern oder weil wir so antrainiert wurden. Wir wurden so antrainiert, Nein zu sagen, ohne überhaupt überzeugt zu sein, warum ist das eigentlich schlecht. Ohne eine Erkenntnis Gottes gehabt zu haben, dass es einen viel besseren Weg gibt. Und das ist meine Frage an dich. Bist auch du an einen religiösen Mast gebunden? Obwohl dein Herz eigentlich etwas ganz anderes möchte. Trägst du vielleicht eine Maske und lebst in Religiosität, aber bist gar nicht in einer Faszination, in einer Freude an Gott. Und da gibt es noch eine zweite Geschichte, die sehr ähnlich ist. Der Typ heißt Jason, der ist ein bisschen verrückt, hat mir gestern Jana gesagt. Aber in der Geschichte macht er etwas sehr Kluges und die gibt uns sozusagen das Bild dafür, wie wir Christen eigentlich leben sollten, wie wir handeln sollten. Er fährt auch an den Sirenen vorbei, sagt aber nicht seinen Mitfahrern, ja, stopft euch Wachs rein und bindet mich an den Mast, sondern er sagt seinem besten Flötenspieler, der wunderbar spielen kann, wenn wir da vorbeifahren und die anfangen, fängst du an, dein Lied zu spielen. Und genauso passiert es dann und sie fahren vorbei und die Sirenen singen und der Flötenspieler fängt an zu spielen. Und was passiert? Sie lassen sich nicht auf die Sirenen ein. Warum? Weil Jason und seine Männer von etwas viel Höherem fasziniert waren, etwas viel Schöneres gehört haben und vor Augen hatten. Wenn dein Herz fasziniert von Gott ist und du Freude in Gott hast, wirst du spontan zur Sünde Nein sagen können. Und Gott will eben, dass wir in Freude Nachfolge leben und dass es nicht ein Krampf und ein Kampf ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, Gehorsam gehört dazu, aber ich glaube, wir dürfen dahin kommen, dass wenn uns Sünde, wenn uns irgendwas einfangen will, dass wir spontan Nein sagen können, weil wir sagen, ey, ich habe Gott, was will die Sünde jetzt? Ich habe alles in Gott. Ich habe ihn erkannt, wie wunderbar und wie schön er ist. Das war mein Punkt 1, das Problem. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Freude in Gott. Wie führe ich nun ein kraftvolles und freudvolles Leben? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Indem ich Freude in Gott habe. Ein ganz bekannter Vers, habt ihr bestimmt schon gehört, aber häufig rasseln wir den so runter, steht in Nehemia 8, Vers 10. Und was steht dort? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da steht's schwarz auf weiß. Wie können wir kraftvoll leben? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist Gottes Verlangen, dass du dich an ihm freust. Nicht zuallererst an seinen Gaben, nicht zuallererst an dem, was er alles gemacht hat. Das ist auch wunderbar. Ich freue mich über meine Tochter, über meine Frau, über Sonnenuntergänge, über Natur. Aber ganz oben muss Gott stehen, weil sonst können diese Dinge auch alle zur Sünde werden, weil sie mir wichtiger sind als Gott selbst. Wenn du dich an Gott freust, kommt noch eine andere Komponente rein, wird Gott verehrt, wird Gott verherrlicht. Theologen haben sich da schon viele Gedanken drüber gemacht, haben die Bibel hoch und runter gelesen, was ist letztlich die Quintessenz von dem, was wir im Wort Gottes lesen. Und vielleicht habt ihr schon mal einen Katechismus gelesen, da werden letztlich Fragen gestellt und Antworten gegeben, wie sie uns die Bibel gibt. Und haben viele Männer Gottes und Frauen Gottes drüber nachgedacht, haben die Bibel studiert und in dem sogenannten Westminster-Katechismus, in der ersten Frage wird die Frage gestellt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Was sollte dein und mein höchstes Ziel sein? Und die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Hier steht nicht von zwei Zielen, sondern es ist ein Ziel. Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen, ist ein Paar Schuhe. Du kannst das nicht voneinander trennen. Ja, Jana und ich, wir feiern im Januar wieder Hochzeitstag, dann schon der 7. Und wenn ich, ja, durch die Gnade Gottes, wenn ich Blumen kaufe, was man ja dann macht, sollte ich viel öfters machen, aber zum Hochzeitstag das tue, hochgehe, die Treppen anklopfe, Jana öffnet die Türe und ich zeige die Blumen und sie sagt, ach, danke Thomas, danke für die Blumen, aber warum hast du das gemacht? Und ich dann sage, weil es meine Pflicht ist. Dann wird Jana nicht besonders begeistert sein. Dann habe ich es zwar getan, aber sie wird nicht geehrt dadurch, weil ich einfach nur eine Pflicht dafür macht man halt so. So wie wir Christen häufig mit Gott umgehen. Gehört sich halt so, macht man halt so. Wenn ich aber die Blumen kaufe, die Treppen hochgehe, anklopfe, klinge, Jana macht die Tür auf, ich zeige ihr die Blumen, sie sagt, oh Thomas, danke für die Blumen, warum hast du das gemacht? Und ich dann sage, weil ich mir nichts Besseres vorstellen kann, als dir diese Blumen zu geben, heute diesen Tag mit dir zu verbringen, weil ich darin so eine große Freude habe, in deiner Gegenwart zu sein. Dann wird sie nicht sagen, oh, du bist aber egoistisch, dass du mich als Mittel zum Zweck nimmst, sondern sie wird sagen, ja, weil dadurch wird sie geehrt, weil ich ihren Wert dadurch groß mache, weil ich in ihrer Gegenwart mich freuen kann, weil ich mich wohlfühle. Und genau das ist damit gemeint, wenn wir uns in Gott freuen, dann wird er geehrt, weil wir sagen, nirgendwo sonst finde ich Leben, nirgendwo sonst finde ich Freude als bei dir allein. Das ist die Connection von Freude in Gott und Gott zu verherrlichen. Gottes Herrlichkeit ist unsere Freude und unsere Freude in Gottes Herrlichkeit ist Gottes Freude. Und wenn ihr sagt, ja, ist das überhaupt biblisch? Du hast jetzt nur Nehemia genannt. Es gibt Dutzende Bibelstellen, die von Freude in und an Gott sprechen. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt mir mal ein paar durchgelesen. Das ist wirklich immens, was dort überall steht. Und wenn man mal mehr darüber nachdenkt, sieht man irgendwie auf jeder Seite, da geht es um Jauchzen, Frohlocken, um Freude und all diese Dinge, die da dazugehören. Vor allem den Psalm, das ist vollgeballert mit diesen Phrasen. Und die Psalmisten waren nicht immer happy-clappy und es lief das Leben ganz gut, sondern sie hatten eine tiefe Freude in Gott, weil sie ihn kannten. Ich lese euch mal kurz drei Stellen vor. Psalm 4,8. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Psalm 9,3. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namenlob singen, du Höchster. Und noch eine Stelle, noch zwei Stellen aus dem Philipperbrief. 3,1 schreibt Paulus, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, das finde ich so erstaunlich, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, freut euch in dem Herrn, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Wir haben, dürfen gewiss sein, dass es Freude in Gott gibt. Und in Philipper 4,4 spricht Paulus sogar ein Gebot aus. Freut euch im Herrn aber alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ist Gott deine große Freude? Wenn du in den Himmel kommst und alle wären da, die du kennst, die du liebst, die du hier kennst und Jesus wäre nicht da, würde es dir auffallen. Willst du in den Himmel, weil dort Gott ist? Oder weil es dir einfach dann besser geht und all das Leid und all der Dreck nicht mehr da ist? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Weil sie an unserem Lebensfundament sozusagen rütteln und es in Frage stellen. Auf was bauen wir unser Leben? Für wen leben wir? Und ich habe es schon gesagt, wir werden nur der Sünde widerstehen, wenn wir eine größere Freude an Gott finden. Und all das Wissen über Gott, auch was in den Predigten jetzt kam, das soll euch letztlich dazu führen, dass ihr eine Liebe und eine Freude zu Gott habt. Und dass ihr in seinem Wort lest und darüber nachsinnt. Und ich habe das ganz bewusst gemacht, als ich mal wieder einen neuen Bibelleseplan angefangen habe. Ich habe mir gesagt, gut, überall, wo von Gott geschrieben wird, wo er beschrieben wird, was er tut und wie er ist, da schreibe ich mir das auf. Ich bin mittlerweile vielleicht durch ein Drittel Bibel und meine Liste ist schon sehr lang mit Eigenschaften. Und ich ermutige euch, das wirklich zu tun, euch diese Sachen rauszuschreiben und darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen, wer Gott ist. Und das wird eine Freude hervorrufen. Jetzt gehen meine Notizen nicht weiter. Ein Theologe, den ich sehr schätze, der zu dem Thema auch sehr viel zu sagen hat, Sam Storms heißt der, der schreibt, Gott bietet uns eine Freude an, die so stark ist, dass sie potenziell alle anderen Freuden zusammengenommen unendlich übertrifft. Und ich glaube auch, dass das wahr ist und dass wir nur klitzekleine Ausschnitte bis jetzt erfahren haben. Eine Sache, die mir in dem Punkt auch noch wichtig ist, das ist, dass wir, glaube ich, häufig einen Denkfehler haben. Jetzt muss ich gucken, ob meine... Aber ich habe die Notizen noch Sahel geschickt. Ja. Halleluja. Ja, wir Christen haben häufig einen Denkfehler. Wenn wir auch über Freude nachdenken, wir denken häufig, wir sind eigentlich diejenigen, die Gott Freude bringen müssen. Wir richten unser Leben darauf aus, ja, ich bin dafür verantwortlich, dass Gott glücklich ist und wenn ich das und das tue, dann wird er noch fröhlicher und glücklicher sein. Vielleicht kennst du das, aber unser gesamter christlicher Glaube besteht letztlich darin, dass wir etwas geschenkt bekommen. Also unsere ganze Errettung ist ein Geschenk der Gnade und Gnade bedeutet, du hast überhaupt nichts dazu beigetragen. Und dein ganzes Christenleben besteht und existiert nur aufgrund von der Gnade Gottes. Und ich kann euch versprechen, dass wir nichts zu Gottes Freuden zu tun können, dass er in sich vollkommen glücklich ist. Ja, ich habe über die Dreieinigkeit vor 2 Wochen gepredigt und habe ich das auch gesagt. Gott war schon immer in einer Gemeinschaft und er war überaus glücklich. Und er hat uns nicht gemacht, weil er uns unbedingt brauchte, um etwas hinzuzufügen zu sich, weil er unveränderlich ist, sondern weil er so glücklich ist, hat er uns gemacht, dass wir Anteil nehmen an diesem Glück und dass wir uns an ihm und an dieser Gemeinschaft der Dreieinigkeit erfreuen. In 1. Timotheus 6,15 schreibt das auch Paulus, dass Gott ein Glück seliger Gott ist. Gott strömt über von Freude. Und ich möchte diesen Punkt mit einem Bild schließen, was mir auch darin geholfen hat, um das noch mehr zu verstehen, was Gott eigentlich von mir erwartet, was Gott eigentlich von mir will. Stellt euch mal eine Bergquelle vor und einen Wassertrog oder einen Wassereimer, wie man es nennen will. Eine Bergquelle füllt sich immer wieder auf. Sie fließt ständig und ständig, egal wie viel ich wegnehme, sie läuft weiter und weiter und weiter und hört nicht auf zu sprudeln. Sie hat immer genug. Ein Wassertrog hingegen, ein Wassereimer, wird irgendwann alle sein, wenn ich davon nehme. Und ich brauche eine Pumpe, ein Waschbecken, eine Eimerkette, was auch immer, um diesen Wassertrog wieder aufzufüllen. Und so ist es häufig, wie Menschen denken über Gott, dass sie etwas tun müssen, um ihn aufzufüllen, um etwas zu seinem Wesen und zu seiner Fülle hinzuzufügen. Aber er ist voll von Fülle. Und den Wert eines wenn ich den Wert eines Wassertrogs verherrlichen will, muss ich schwer arbeiten, damit er nützlich bleibt. So wie wir denken, ich muss das jetzt und das und das und dann bleibt Gott nützlich. Ich gebe Gott letztlich Wert vor den Menschen, weil ich so viele tolle Sachen für ihn tue. Aber wie verherrlichst du den Wert einer Quelle, einer Bergquelle, die für Gott übrigens steht? Du verherrlichst den Wert einer Quelle, indem du dich niederkniest und indem du nach Herzenslust trinkst und trinkst und trinkst und trinkst, bis du vollkommen erfrischt bist, um wieder Kraft zu haben, um ins Tal zu gehen und den Leuten zu erzählen, wie herrlich diese Bergquelle ist. Das ist es letztlich, was Nachfolge ausmacht. Du verherrlichst eine Bergquelle nicht, indem du pflichtgemäß Wasser von unten wieder nach oben in die Quelle gießt, sondern indem du dich niederkniest. Gott ist die Bergquelle und wir gefallen ihm, wenn wir zu ihm kommen und von ihm empfangen. Empfang, Empfang, Empfang. Wenn wir unsere Freude in ihm finden, wenn wir sagen, dieser Gott ist einzigartig. Er gibt mir alles, was ich brauche. Und ich glaube, so war das auch bei der Frau am Brunnen, kommt mir jetzt gerade, als Jesus ihr begegnet und ihr sagt, er hat Worte des ewigen Lebens und er ist eine Quelle, die bis ins ewige Leben strömt und sie begeistert wegrennt. Dieser Jesus, der hat alles, der hat Antworten, der hat alles, was ich brauche zum Leben. Gott ist mit einer Sache zufrieden in unserem Leben. Und es ist eine Sache, die ich ihm anbieten kann. Und das ist mein Durst. Gott will meinen Durst nach ihm. Gott will meinen Durst nach Freude, nach Erfüllung, nach Glück. Und er möchte diese Dinge stillen in mir. Und der Kirchenlehrer Augustinus hat das wunderbar zusammengefasst. Gott dürstet es danach, dass wir nach ihm dürsten. Gott dürstet es danach, dass wir nach ihm dürsten, weil er weiß, nur dort werden wir wirklich Glück finden. Und weil wir ihn dadurch verherrlichen. Gott befriedigt uns auf einer Weise, die ständig tiefere Unzufriedenheit in uns hervorbringen wird. So wir sagen, Gott, du erfüllst mich und ich bin dankbar dafür. Und gleichzeitig dürfen wir immer wieder sagen, ich will noch mehr von dir, Gott. Weil er auch mehr hat, weil er nicht aufhört zu fließen. Er strömt über. Und er möchte, dass wir dieses Verlangen bekommen, diese Erkenntnis von seinem Wesen. Ich vergleiche das immer mit Salzwasser, weil Gott ist eine Bergquelle und die Sünde ist letztlich Salzwasser. Wenn du denkst, in der Sünde findest du Erfüllung, dann nimmst du das Salzwasser, weil du so durstig bist in diesem Moment und trinkst es. Und in einem kurzen Moment schenkt es dir Befriedigung, aber auf lange Sicht trocknet es dich noch mehr aus, als bevor du es genommen hast. Das ist das Wesen von Sünde und Gottes Wesen ist trinken, trinken, immer mehr bekommen. Halleluja. Und der letzte Punkt, ganz kurz zum Abschluss. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie sieht jetzt unsere Zukunft aus, wenn wir so etwas hören? Letztlich, auch wenn das komisch klingt bei diesem Thema, ist es zuallererst, dass wir Buße tun. Dass wir Buße tun, dass wir keine Freude an Gott haben so häufig. Dass wir Erfüllung in anderen Dingen suchen. Dass es uns vielleicht gar nicht eingefallen ist, unsere Erfüllung in Gott zu suchen. Unsere Freude befriedigt in ihn zu finden. Und dass wir vielleicht mehr auf unsere Leistung vertraut haben und dadurch vielleicht auch versucht haben, Erfüllung zu finden, indem wir Dinge für Gott tun, anstatt von ihm zu empfangen und darin Erfüllung zu finden. Und Buße bedeutet nicht nur, ich bitte Gott, dass er mir vergibt, dass ich so an diesem Willen Gottes vorbeigelebt habe. Buße bedeutet in seinem eigentlichen Sinn Metanoia, dass wir unser Denken ändern. Dass wir von jetzt an uns danach ausstrecken, nach dieser Bergquelle. Und dass wir in diese Position kommen, wo ich vor uns gesagt habe, dass wenn Sünde in unser Leben, wenn Versuchung kommt, dass wir sagen, spontan Nein sagen können, ohne in einem Kampf und einem Krampf zu enden. Und ganz wichtig ist, dass wir diese Freude und dieses Glück nicht für uns behalten. Das, was wir erfahren, dass wir, wie ich es vor uns gesagt habe, ins Tal zurückgehen und davon berichten, wie herrlich, wie wunderbar dieser Gott ist. Also häufig wird in christlichen Kreisen dieses Streben nach Glück, nach Erfüllung, nicht auch als etwas Egoistisches angesehen. Und ein Streben nach Glück und Erfüllung ist auch egoistisch, wenn es auf Kosten von anderen geschieht. Darum geht's mir überhaupt nicht. Dann ist es egoistisch. Und so denken aber viele Leute in unserer Gesellschaft, auf Kosten von anderen erarbeite ich mir Glück, erarbeite ich mir Segen. Aber das Coole ist, wenn wir Glück und Freude in Gott suchen, bewirkt es zum einen, dass wir Gott verherrlichen damit und zum anderen, dass wir so begeistert sind und es unbedingt anderen Menschen erzählen wollen. Lerne auch du diesen Gott kennen und dass das sich auch in unserem Leben niederschlägt, dass Christen auch feiern können und Leute dazu einladen können und dass es nicht die Feier meiner Erfüllung ist, sondern aus dieser Freude heraus sage ich, hey, kommt her, wir haben allen Grund zu feiern. Weil unser Gott so wunderbar ist. Und der große Gotteskritiker, der große Christenkritiker Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, ich würde an diesen Gott glauben der Christen, wenn mir die Christen erlöster aussehen würden. Und häufig ist es gut, sich die Kritiker des Glaubens anzuschauen, weil sie wunde Punkte erkennen. Und ich glaube, er hat darin recht. Ich glaube, er hatte viele andere Probleme. Aber er hat Dinge gesagt, die uns helfen, uns selbstkritisch zu prüfen. Und ich glaube, ja, viele Christen sehen nicht erlöst aus. Manchmal ist es entspannter, mit Nichtchristen zusammen zu sein, weil es irgendwie eine entspanntere Atmosphäre ist. Aber so sollte es nicht sein. Christen sollten erlöst aussehen. Christen sollten Freude ausstrahlen. Nicht, wie gesagt, dieses ganze happy clappy, weil das merken die Leute, das ist nicht echt, sondern eine tiefe innere Ruhe, Freude, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und letztlich können wir beten, wie David es gebetet hat im Psalm 51, gib mir wieder die Freude an meinem Heil. Gib mir wieder die Freude an meinem Heil. Die letzte Frage ist, wie komme ich dahin? Indem ich mich aufmache und Gott suche. Und Gott sagt selbst, wer mich sucht, der wird mich finden. Findet ihr immer wieder in der Bibel, es ist eine Verheißung. Wer mich sucht, wird mich finden. Und dieses Suchen und Finden ist letztlich Erkenntnis Gottes. Zu sehen, wer er ist. Nicht nur zu wissen, wer er ist, sondern zu sehen, wer er ist. Diese Offenbarung im Herzen zu haben. Und das kann nur geschehen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir in seinem Wort sind, wenn wir im Gebet sind, wenn wir über ihn nachsinnen, wenn wir auch mal rausgehen in die Natur und uns einfach anschauen, wie wunderbar Gott das alles gemacht hat. Das war es, was mir wichtig war, euch mitzugeben. Und wir werden gleich noch ein Lied singen. Ich möchte aber ganz kurz jetzt eine Minute nehmen, weil es viel war, um das nochmal sacken zu lassen. Und dann bete ich noch und dann singen wir noch ein Lied. Eine Minute, prüft euch, waren viele Aspekte, was euch besonders betrifft. In deinem Wort steht, Psalm 16, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Herr, wie wunderbar ist es zu wissen, dass in deiner Gegenwart, in dir selbst, Freuden in Fülle sind. Und Herr, wie oft haben wir, ich denke, ich kann da jeden einschließen, Freude in anderen Dingen gesucht. Freude, die vergänglich ist. Aber Herr, dein Wort sagt, dass die Freude, diese Fülle der Freude ewiglich ist. Und Herr, ich bitte dich, dass das, was wir jetzt gehört haben, ein Aspekt, den wir vielleicht häufig gar nicht so wahrnehmen, vielleicht auch, weil wir so geprägt sind, weil wir vielleicht niemals die Erfahrung gemacht haben, dass du Freude geben willst, Herr, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Freude in dir, Herr, die Freude an dir, unser Leben radikal verändern wird. Und Herr, ich danke dir, dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Und ich bitte dich, dass du jedem hilfst dabei, diese Freude zu entdecken, diese Bergquelle zu entdecken. Dass du uns frei machst von religiösen Mustern, wo wir Dinge vielleicht tun, ohne überhaupt zu wissen, warum wir das tun und keine Überzeugung haben, weil es uns irgendwie antrainiert wurde. Lass uns in eine Freiheit kommen, wo wir mit Freude Nein sagen können zur Sünde, weil wir in dir die Freude gefunden haben. Jesus, du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen und das finde ich so wunderbar, auch wenn wir jetzt gleich auseinandergehen, dass du genau weißt, wo jeder steht und was er braucht. Und so danke ich dir dafür, Geist Gottes, dass du dein Werk fortführen wirst und dass du uns lehren wirst und dass du uns Erkenntnis Gottes geben wirst, wenn wir danach streben, wenn wir danach suchen. So zieh uns in diese Suche und verändere uns, weil wir dich mehr und mehr erkennen. In Jesu Namen. Amen.
Wir auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.